Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Melanie Helke über Storypunks, City of Mist und Wesen. Zur Info. Die Auslieferung des in der Episode besprochenen City of Mists sollte zum Erscheinen dieser Episode bereits erfolgt sein. Freut mich, dass wir sich wieder treffen zu so später Stunde wie beim ersten Mal auch. Ich glaube, da war es auch so spät, wie wir die Aufnahme gemacht hatten. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, Melanie.
Sehr, sehr gerne.
Und wir haben heute zwei Neuigkeiten, beziehungsweise eine Neuigkeit, was dich betrifft. Und das zweite ist dann, wir reden dann über Wesen, einen mittlerweile sehr bekannten Rollenspiel, ein sehr gutes Rollenspiel. Aber was hat sich so getan, seitdem wir beide, oder damals waren wir noch mit dem Lanzi dabei, was hat sich seit unserem letzten Zusammentreffen, auch wenn es nur virtuell war, verändert?
Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann das war, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie in der Zwischenzeit zu viel Zeit gehabt und einen Rollenspielverlag gegründet. Mhm. Ich hörte, das muss man immer mal gemacht haben, irgendwie im Leben.
So Baumpflanzen und so weiter, einen Rollenspielverlag aufmachen.
Genau. Darum, das habe ich gemacht, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch ganz viel coole andere Systeme, die nicht von meinem Verlag sind, spiele. Dazu gibt es zu viele tolle Sachen, die man spielen kann da draußen.
Der Verlag heißt ja Storypunks. Warum? Wie seid ihr auf das gekommen? Was war so der Hintergrund?
Also die Idee, einen Verlag zu gründen, hatten wir schon lange. Und das ging ständig hin und her. Und welches System und überhaupt, das dauerte ewig. Und den Namen, den hatten wir irgendwie innerhalb von 5 Minuten, als wir überlegt haben, ach, eigentlich braucht man ja auch noch einen Namen. Wer das ins Gespräch gebracht hat, weiß ich gar nicht. Und die Idee war halt nur, wir wollen eher Systeme, die mehr Storytelling sind, also weniger regelschwer Monster, sondern Hauptsache Geschichten erzählen. Da war Story natürlich sehr gut. Und das Punkige ergab sich denn irgendwie, weil wir gedacht haben, ach, wir wollen das sowieso nicht machen wie alle, sondern wir versuchen mal neue Sachen. Ob das denn besser funktioniert, das ist eine komplett andere Sache. Aber wir wollten denn mal neue Wege versuchen und dachten, dann passt das Punkige auch. Und irgendwie war denn der Name da.
Das Wir beinhaltet 3 Personen, soweit ich informiert bin.
Genau. Ich bin offiziell Geschäftsführerin und mit dabei als Teilhaber, wir sind nur 3, sind Jan, mein Mann, der auch schon für Siebte See und Shadowrun Zeugs macht, und Oliver Hoffmann, den man durch Feder und Schwert kennt. Also der hat schon so gut wie alles gemacht und seit ewigen Zeiten seine Finger im deutschen Rollenspielgeschäft.
Ich glaube, seit Anfang der 2000er auf alle Fälle, oder?
Ja, sogar noch vorher mit Dungeons und Dragons Sachen.
Ah, okay.
Ja, wir haben uns auf einem Rollenspieltreffen mit etwas Rum und Whisky abends zusammengesetzt und sinniert über die deutsche Rollenspielszene und tolle Systeme, die es teilweise schwer haben, einen Verlag zu finden. Und dann irgendwie kurzerhand gesagt, das könnte man ja auch mal selbst machen. Und nachdem der Alkohol am nächsten Morgen dann irgendwann wieder weg war, hatten wir die Idee aber immer noch und haben dann gedacht, dann sollte man das vielleicht doch mal länger überlegen.
Und ihr seid jetzt gestartet mit einem Kickstarter-Projekt über City of Mist?
Genau. Wir haben lange überlegt, was wir für ein System als erstes machen. Wir hatten mehrere Dinge zur Auswahl. Und City of Mist war eigentlich nicht dabei, weil das einen deutschen Verlag hatte. Und nachdem das dann aber den deutschen Verlag verloren hat, haben wir gesagt, das ist so cool, das System, das müssen wir jetzt weitermachen. Und haben uns dann darauf gestürzt. Aber das ist mehr Risiko, als wenn man ein System komplett neu rausbringt. Dann muss man gucken, man muss die Leute dazu bringen, sich das anzuschauen, das zu mögen. Das ist zumindest alles irgendwie überschaubar. Aber so konnten wir es gar nicht absehen, wie viele Leute haben das eigentlich schon, weil das Grundregelwerk gab es ja schon. Wie viele Leute fanden es doof durch eventuell falsche Werbung? Also ich zum Beispiel habe das einmal angeschaut und was komplett anderes mir drunter vorgestellt und deshalb nicht mehr angefasst, bis ich es auf einem Con spielen musste, gezwungenermaßen, und dann feststellte, das ist doch ganz cool. Und darum war Kickstarter einfach am besten, weil wir da weniger Risiko haben. Wir sind zwar 3 Leute, aber wir sind jetzt auch nicht ewig reich und können ewig viel privates Geld in diesen Verlag stecken, um erstmal grundlegend haufenweise Bücher zu drucken. Darum war der Kickstarter halt praktischer.
Und erscheint es bald oder ist es schon erschienen?
Der Kickstarter war über 2 Dinge. Einmal das SpielerInnen-Handbuch, was quasi das Grundregelwerk ist. Es gibt zwar auch noch ein Buch, was sich explizit an Spielleitungen richtet. Das ist aber mehr, wie mache ich Kampagnen, was für Zusätze kann ich machen. Also es ist super und sowieso mehr als nice to have, aber es ist halt nicht zwingend für die Regeln. Darum war für uns klar, die Regeln müssen als erstes da sein. Ein System, was kein Regelbuch draußen hat, das fängt man gar nicht erst an. Und für die Leute, die das schon lange haben, bei der ersten Variante auf Deutsch, haben wir noch eine Kampagne rausgebracht oder sind wir leider gerade erst noch bei, damit die auch was zu spielen haben und die ganzen Leute, die das System, während es eingestellt wurde, das erste Mal im Deutschen ja eigentlich noch hochgehalten haben, das wäre halt unfair gewesen, wenn die als nächstes erstmal noch ein Grundregelwerk bekommen, was sie ja eigentlich schon haben und nichts Neues. Und wir sind, wie leider sehr viele Kickstarter, hinter unserem Plan, weil das irgendwie alles nicht so ganz wollte wie wir. Also vorrangig auch so schöne Dinge wie Finanzamtssachen und steuerliche Hürden und ähnliches. Und das Regelwerk ist veröffentlicht. Das hatten wir das erste Mal bei der Spielemesse im Oktober dabei. Und für die Kampagne hatten wir jetzt das Problem, dass wir eine neue Druckerei brauchten. Und zuerst gingen die ganzen Drucktermine nicht, dann braucht es eine neue Druckerei und da sind wir jetzt immer noch bei.
Ja, es mit der Druckerei zieht sich gerade ein bisschen wie so der rote Faden durch die Landschaft, kommt mir vor. Dass Druckereien nicht mehr da sind oder die Preise sich exorbitant erhöhen oder ähnliches.
Die Preise sind auf jeden Fall sehr viel höher geworden von wir kalkulieren unseren Kickstarter bis was es jetzt kostet. Das geht aber alles noch. Wir wollten mindestens in der EU drucken. Das ist dann nicht nur deutlich teurer, sondern auch deutlich überschaubarer. Und die Druckerei, die wir jetzt hatten, kann nicht die Qualität bieten, die sie uns vorher versprochen hat. Also für manche Dinge mag die super toll sein, also die druckt vorrangig Romane, aber ein gut aussehendes Rollenspielbuch mit sehr vielen großen schwarzen Bildern ist halt was anderes als ein Roman. Und aus irgendeinem Grund scheint die Druckerei das vorher nicht gewusst zu haben.
Und habt ihr jetzt schon eine alternative Druckerei gefunden oder seid ihr noch auf der Suche?
Wir haben welche im Blick, wo wir auch schon Druckslots haben, weil wir gesagt haben, sicher ist sicher, erstmal nehmen, was man bekommen kann. Ob das noch was wird oder die Alternative, die wir eventuell noch im Blick haben, wissen wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall jetzt in sehr absehbarer Zeit gedruckt.
Also wenn sich jemand für das Regelwerk entscheidet, kann er das jetzt ganz normal im Handel bestellen oder ist es ein bisschen schwieriger?
Es ist momentan noch etwas schwieriger. Vor allen Dingen bin ich schuld, weil wir noch nicht die Bäcker beliefert haben. Weil die meisten halt die Kampagne und das Regelbuch gebackt haben und natürlich beides dann gleichzeitig haben wollen. Und ja, wir könnten jetzt den Leuten schon die Regelwerke verkaufen. Das haben wir auch auf der Spielemesse getan. Und per Drive-Thru nur als PDF ist das auch überhaupt gar kein Problem. Aber die Hardcover-Bücher sind noch so ein bisschen was anderes. Wer uns schreibt, dem schicken wir das. Wir sind auch bei Pegasus-Spiele als ja, geliefert. Das ist Pegasus ist ja Großhändler. Und die haben uns jetzt im Sortiment. Aber wir haben noch keinen eigenen Shop oder ähnliches, was wir schon vorhaben. Aber ich wollte die Energie erstmal auf ja, das Beliefern der Bäcker setzen, weil das finde ich einfach netter. Da haben wir noch so Kleinigkeiten wie Handouts für die Kampagne, die ein Stretch Goal waren. Die funktionieren noch alle super. Nur sind Standsteile für Kleinkram halt auch super teuer. Was bedeutet, dass die Schere mein bester Freund ist, um 300 Handouts auszuschneiden. Und jedes Handout-Set von den 300 besteht aus, ich glaube, 17 Handouts, die teilweise so klein und ja.
Also deine Freizeit ist sehr gering geworden jetzt für die nächsten.
Wir arbeiten liebevoll mit Handarbeit.
Ich finde es super, dass ihr primär an die Bäcker denkt und das ist nämlich was ich hin und wieder das Gefühl habe, wie wenn das übersehen wird im Sinne von alles raus, Hauptsache ist es weg, so nach dem Motto. Und es ist dennoch sehr, sehr wichtig, dass man die primär unterstützt, die einen zuerst unterstützt haben.
Genau, wir haben auch gerade ein kleines Goodie zusätzlich noch gedruckt. Das sind Zustandskarten, wie es bei City of Mist relativ oft gebraucht wird. Und die packen wir jetzt zusätzlich in die Bäckerpakete als Entschuldigung, dass es alles so viel länger gedauert hat, als wir gedacht haben.
Okay, aber jetzt muss ich mal eine Lanze brechen. Du hast ja vorher gesagt gehabt, du hast ja was komplett anderes vorgestellt unter City of Mist. Jetzt hätte ich gerne dargestellt, was hattest du dir vorgestellt und dann danach die Erklärung, was ist wirklich City of Mist?
Ich weiß nicht mehr genau, wo einmal das Regelbuch gesehen. Und es sprach mich vom Aussehen her an. Mir sagte der Name überhaupt nichts. Aber es war halt dunkel und hatte echt viel coole Bilder. Ich habe so ein bisschen durchgeblättert und ich dachte, oh, das könnte ja was vielleicht für mich sein. Und dann wurde mir erzählt, ja, das ist ein Superheldensystem. Und ich bin nicht besonders ein Superhelden-Fan. Und zwar eher ob dieses Heldending, dass man da irgendwelche ganz tollen Dinge kann und ähnliches. Gegen irgendwelche Kräfte habe ich nichts, aber Marvel-Superhelden und dann meinetwegen auch DC, obwohl das ja die Superhelden sind, die eher jammern als irgendwie coole Dinge machen, das ist zum Spielen nicht meins. Und darum habe ich es wieder weggelegt, obwohl es cool aussah. Und als ich es denn gespielt habe, weil ich in eine Runde reinkam, stellte ich fest, Superhelden trifft es nicht. Wir haben lange gebraucht, um zu überlegen, wie nennen wir denn das Genre, weil das ist auch gar nicht so einfach. Es ist Neo-Noir-Detektiv-Krimi, also eher wie Crime-Noir im Film mit die düstere Großstadt, der Detektiv im Trenchcoat, solche Dinge. Und auch teilweise mehr mit Anti-Helden im Sinne von, die können zwar Dinge, aber sie haben irgendwie auch immer ihre eigenen Probleme. Denn man spielt ganz normale Leute in einer No-Name-Großstadt, die irgendwas sein kann zwischen 1920er Jahren und heute, je nachdem, welchen Flair man am liebsten mag, die in sich einen erwachten Mythos haben. Und dieser Mythos ermächtigt sie, auch coole Dinge zu tun. Das ist wahrscheinlich das, was die Leute als Superhelden gesehen haben. Aber zusätzlich haben alle deshalb so einen Zwiespalt in sich. Eigentlich wollen beide Seiten der Persönlichkeit erfüllt werden, aber meistens widerspricht es sich. Eigentlich will man nur seinen Alltag zurückhaben, aber durch diese coolen Dinge sieht man auch, was in der Stadt alles vor sich geht, was auch teilweise schlecht ist. Und das ist dann dieses Übliche mit großer Macht kommt große Verantwortung. Eigentlich müsste man selbst etwas dagegen tun. Also viele der Abenteuer haben einen Krimi-Aspekt, um zu schauen, wer ist hier der Böse, was ist passiert, ein mysteriöser Mordfall, sowas in der Art. Und beim Spielen hat das nicht sehr viel von Superhelden. Und dann fand ich das System plötzlich super.
Rein von den Erzählungen, also ich kenne City of Mist in keinster Weise, aber ich kann mich erinnern, dass ich, wie das in den Händen gehalten hatte, damals auch eher das Gefühl hatte, dass das Superhelden-System ist. ich weiß nicht mehr, ob es von der Aufmachung so war oder generell vom Grundtenor, der vermittelt worden ist vom Einband. Aber für mich würde dieses D in Richtung klassisches Cthulhu eigentlich erinnern. Mehr als wir super.
Das hat auf jeden Fall viele Überschneidungen. Also auch ja zu Wesen, was ja passend auch dazu gehört. Cthulhu ist halt das Spiel detektivisch und am Schluss hat man immer Pech gehabt, weil man sowieso irgendwann verrückt wird oder zwischendurch stirbt oder ähnliches. Wesen ist ruhiger und hat eher den mysteriösen Krimi-Aspekt. Oder meinetwegen auch Private Eye, was halt nicht das Mysteriöse dazu hat, sondern halt rein Krimi. Und City of Mist ist halt düsterer Krimi mit so ein bisschen Zusatzfähigkeiten, die aber auch jetzt nicht zwingend ich fliege durch die Gegend sind, sondern deutlich unterschwelligere Sachen. Also, naja, je nachdem, wie man es gern hat.
Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine Kopie davon, dann haben wir jetzt das Thema, entweder ich verlagere mich momentan auf RPG Drive-Thru, so wie ich das richtig verstanden habe, oder ich warte einfach noch ein bisschen.
Oder uns eine Mail schreiben und wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Und in hoffentlich absehbarer Zeit gibt es einen Shop auf unserer Homepage. Und eigentlich sind wir auch schon bei so ein paar Sachen gelistet. Also bei Pegasus als Großhändler und andere Rollenspielläden würden wir auch beliefern. Gar kein Problem, weil es natürlich immer schöner, seine Bücher im kleinen Laden zu haben und die zu unterstützen. Irgendwer hat uns auch bei Amazon gelistet, aber die beliefern wir nicht. Und also jetzt sowieso noch nicht. Und haben es eigentlich auch nicht unbedingt vor, wenn es irgendwie anders geht. Aber wir müssen erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben auch kein richtiges Lager. Momentan stapeln sich die Bücher in der Wohnung einer Freundin, weil die hat ein leeres Zimmer. Da haben wir auch gepackt. Wir haben viele hübsche Charakterbogensets, die unter anderem auch Stretch Goals waren, die wir alle per Hand mit Banderolen dort beklebt haben. Und wir sind ganz glücklich, dass sie uns da noch nicht rausgeworfen hat. Die üblichen kleinen Rollenspielverlagsanfänge.
Weil du sagst, die kleinen Rollenspielläden, also ich weiß aufgrund des, weil ja viele, die ist auch dieser kleinen Rollenspielläden Pegasus-Listen oder Pegasus-Kunden sind,
genau,
dass ihr da ja automatisch mehr oder weniger dann einen Platz im Regal haben werdet.
Genau, das war das, was wir gehofft haben, weil es halt einfach schöner in den kleinen Läden zu stehen. Bisher, wie gesagt, haben wir das noch nicht besonders forciert, weil zumindest ich besonders erstmal möchte, dass die Bäcker nicht ganz unglücklich werden, weil wir halt so lange brauchen. Aber es ist vor allen Dingen dieser stockenden Kampagne geschuldet und ein paar von den Zusätzen. Also wir hatten als Add-ons T-Shirts und ähnliches, da gab es dann auch so ein kleines Problem und die waren plötzlich in keiner Qualität, die wir irgendwem geben wollten. Also das Übliche.
Also ich finde es super, dass ihr damit so viele Land dahinter seid und dass ihr die Möglichkeiten habt, das umzusetzen. Alle Achtung. Kommen wir von City of Mist zum eigentlichen Thema, zu Wesen. Wir haben beim letzten Mal gesprochen, dann im Nachgang noch, dass Wesen eigentlich ein absolut cooles System ist. In der Zwischenzeit hatte ich sogar schon mal eine kleine Runde, wo ich mitmachen konnte.
Ah.
Und habe zumindest ein bisschen einen kleinen Einblick erhalten. Bitte, was kannst du uns zu Wesen erzählen? Meine Erinnerung ist ein bisschen verklärt, weil es doch schon wieder ein paar Wochen her ist.
Ah, Wesen, das reiht sich ein in diese ganze Reihe von eher Detektiv-Krimi-Spielen. Cthulhu ist natürlich das Größte, hat auch einen mysteriösen Aspekt. Und Cthulhu spielt in den 1920er Jahren, während Wesen einige Zeit vorher spielt. Also eher Zeit der Industrialisierung, zwischen so 1850 um den Dreh. Und weil es von Fria & Liga ein System ist, also von dem schwedischen Verlag, der ja viele coole Systeme hat, ist die ursprüngliche Gegend, in der man spielt, auch Schweden. Und ähnlich wie bei Cthulhu gibt es hinter der normalen Welt mysteriöse Dinge. Zum Glück keine großen Alten, das wäre dann doch ein bisschen zu gefährlich. Darum sage ich immer gern, bei Cthulhu ist das, wo man immer sehr schnell verrückt wird und stirbt, während man bei Wesen deutlich länger spielen kann. Kann zwar auch tödlich sein, aber im Endeffekt reist man durch die Gegend, was in der Zeit die übliche Pferdekutsche und ähnliches ist. Also ich finde immer, Wesen spielt sich langsamer, weil da immer mehr Ruhe drin ist. Man hat eine Pferdekutsche und Telefon gibt es sowieso nicht und Elektrizität auch nicht so. Und trotzdem diese üblichen, eher detektivischen Abenteuer gerne in verschneiten Dörfern oder zumindest im dörflicheren Kontext. Und das ist auch der Sinn hinter der Geschichte von Wesen. Dadurch, dass die Industrialisierung kommt, reisen viele Leute in die Städte, die Dörfer werden kleiner, neue Dinge passieren und viele dieser alten Dinge, die man so gemacht hat, egal ob nun durch Aberglaube oder weil sich das irgendwie mal sinnvoll erachtete, vergehen halt dadurch, dass sowieso keine Leute mehr da sind, dass die jungen Leute das nicht mehr übernehmen. Und einige der Sachen hatten aber einen Sinn, denn es gibt Wesen. Wesen der, in dem Fall vorrangig skandinavischen Mythologie, von irgendwelchen Trollen und kleinen Wichteln oder Meerjungfrauen. Und es gab immer eine Art Einvernehmen zwischen Menschen und denen. So wirklich gut kommunizieren in dem Sinne tut man zwar nicht, aber das hat sich irgendwie über die Jahrhunderte so ergeben gehabt. Und dadurch, dass jetzt plötzlich alles anders ist, gibt es halt Probleme. Man stellt nicht mehr die Grütze vor das Fenster zu einer gewissen Zeit und darum ist der Troll sauer und die Ernte geht nicht mehr. Oder es werden Kinder entführt, weil man vergessen hat, zweimal am Tag die Glocke zu läuten. Und das weiß aber keiner so wirklich, weil das eigentlich nie so wirklich festgelegt war, außer vor ewig langer Zeit. Und das, was man spielt, sind quasi Ermittler von einer Gesellschaft, die sich um sowas kümmert. Man reist durch die Gegend, weil man gehört hat, irgendwo passiert irgendetwas und versucht zu klären, was hier los ist. Ist das ein übernatürlicher Mord? War das einfach nur ein böser Mensch? Hat das was mit der kaputten Kirchenglocke zu tun? Also sehr viel erstmal Rätselraten, überlegen. Also ich finde es super. Ich spiele es liebend gern. Und es ist eine unheimliche Fülle an Dingen, die man machen kann.
Weil du sagtest, mit dem schwedischen Hintergrund, das heißt, adaptieren für das uns bekannte Mitteleuropa, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, die Region, beziehungsweise Böhmen, Mähren und so weiter, lässt sich das wahrscheinlich dann auch sehr einfach machen im Falle des Falles.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also die Idee ist, dass diese Society, die Gesellschaft, zu der man gehört, das Zentrum in Uppsala hat. Aber wenn man für sich zu Hause sagt, mein Zentrum ist nicht in Uppsala, sondern in Wien oder in München, dann ist das absolut kein Problem. Oder es ist eine Zweigstelle, das kann man genauso gut machen. Das ist auch etwas, das passt auch zum Regelsystem. Es ist dieses übliche Regelsystem, was viele Sachen der Schweden haben, wie Coriolis oder Tales from the Loop. Und bei Coriolis kann man sein Raumschiff über längere Zeit aufrüsten und bei Wesen ist das halt das Haus, was man hat. Von der Geschichte her erbt man quasi oder man bekommt den Schlüssel in die Hand gedrückt, ach, du gehörst jetzt dazu, hier hast du den Schlüssel für euer Hauptquartier. Und dann ist das ein großes Haus, was irgendwie die Hälfte ist verhangen mit irgendwelchen Bettlaken und kaputt. Und mit der Zeit, mit quasi den Erfahrungspunkten, die man sammelt, kann man dann sich denn den Diener leisten oder die Köchin oder das Labor hinter der zweiten Bibliothek und ähnliches.
Also so ein bisschen wie wie das Raumschiff bei Star Wars, also wie der Millennium Falcon, so der unausgesprochene Begleiter, den man halt dann pimpt.
Und alles kann dann irgendwie einen Bonus geben. Wenn man eine gute Bibliothek hat, dann kann man vorher halt schon irgendwas recherchiert haben. Oder man hat da das Labor, um irgendwas zu testen. Oder den Bediensteten, der mal schnell irgendwo hingehen kann und den Brief für einen abgeben. Das ist auch schon sehr praktisch.
Ist es vom System her dann gleich, ob du es das als One-Shot-System nutzen möchtest oder das nutzt oder Kampagnenmodus?
Das ist vom System her eigentlich vollkommen egal. Ich selbst Light ist sehr häufig als One-Shot-System, weil ich auch relativ wenig Zeit für durchgehende Runden habe. Und es ist komplett leicht zu verstehen. Man hat nur 6-seitige Würfel, jede 6 ist ein Erfolg. Man würfelt auf eine Kombi aus Fertigkeit und Attribut. Das versteht eigentlich jeder, der schon mal irgendein Rollenspiel gemacht hat und eigentlich auch sehr gut komplette Rollenspielanfänger. Und wenn man es als Kampagne spielt, dann legt man irgendwann, also zumindest in den Kampagnen, mit denen ich bisher zu tun hatte, eher das Augenmerk auf, was machen wir denn zwischen den Abenteuern? Wir bauen unser Labor aus oder wir machen einen Abenteueraufhänger, dass wir zu irgendeinem alten Dorf wollen, weil da gerade die alte Bibliothek aufgelöst wird, weil ja sowieso keiner mehr da ist und die Bücher wollen wir einsammeln und solche Dinge.
Gibt es irgendwie so ein Standard-Einstiegsabenteuer, was beiliegt oder was man immer spielt? So wie bei Cthulhu damals, diese Einstiegs- oder Schnellstart-Abenteuer?
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Abenteuer im Regelwerk mit drinnen. Also zumindest gibt es eins, was ich schon sehr häufig gesehen habe, dass es zum Einstieg gespielt wird. Aber online gibt es auch sehr, sehr viel von Fans gemachte Abenteuer, weil es halt relativ einfach ist. Man muss nichts wirklich beachten. Auch, also theoretisch könnte man, wie bei Cthulhu, ja die Historie beachten, wie sah es zu welcher Zeit wo aus. Aber einfacher als bei Cthulhu ist es dadurch, dass man sich eigentlich in ländlichen Gebieten meistens aufhält. Also man muss jetzt nicht groß recherchieren, wie sieht Uppsala 1853 aus, weil, okay, da ist zwar das Hauptquartier, wenn man es dort denn spielen will, aber meistens reist man 3 Tagesreisen in irgendein Kuhkaff, was komplett egal ist, wie das aussieht, und da kann man irgendwie alles machen und darum kann man auch ganz, ganz leicht Abenteuer dazu spielen. Jeder, der eine Idee hat von einer sagenhaften Kreatur oder irgendeinen kleinen Wichtel, was der wissen möchte, haben möchte oder was es irgendwie mal von der Absprache gab, das funktioniert sofort als Abenteuer.
Also Grimms Märchen ist ein guter Freund oder Hauf oder ähnliches als Grundlage.
Auf jeden Fall. Gerade wenn man sagt, man spielt in Deutschland, dann kann man sich sicherlich von den ganzen Grimms Märchen irgendwas überlegen. Selbst hat es halt sehr viel Andersens Märchen, weil das natürlich eher da oben spielt. Aber im Endeffekt, alles solche Geschichten sind perfekt. Also ein Bekannter von mir, der eher in Süddeutschland Sachen macht, der hat gerade irgendein Wolpertinger als Abenteueraufhänger gemacht.
Ja, das ist eines dieser Fabelwesen, die es nur in Mitteleuropa gibt, gell? Das ist ein reines deutsches Ding, glaube ich sogar, Deutsch-Österreich. Ein Wolpertinger.
Also ich habe es erst in Süddeutschland kennengelernt. Hier oben im Norden habe ich davon nie im Leben gehört. Und dann war ich in Mittenwald, glaube ich, in einem Wolpertinger-Museum. Und seitdem bin ich ein sehr großer Fan davon.
Das ist spannend. Da gibt es ein Wolpertinger-Museum. Ist das genial.
Es gibt ein Wolpertinger-Museum.
Ah, okay. Laut Wikipedia habe ich es gerade noch gesehen. Der Wolpertinger ist ein bayerisches Fabelwesen, dessen genauer Ursprung unklar ist. Ein bayerisches, ja.
Das ist also kann man sich sehr viel darüber ausdenken.
Ja, sehr, sehr interessant. Das heißt, das ist für Anfänger genauso geeignet, auch für Anfänger-Spielleiterinnen wahrscheinlich, also die noch seltener Kontakt gehabt haben.
Für Anfänger-Spieler und Spielerinnen ist es auf jeden Fall geeignet, weil wenig Regeln und man sich relativ gut irgendwie hineinversetzen kann. Vielleicht nicht zwingend in die Zeit, aber zu sagen, ja, das ist irgendwie so 1850, da gab es keinen Strom und ihr reist mit der Pferdekutsche, damit kann man dann irgendwie schon arbeiten. Für die Spielleitung ist es zumindest nicht schwieriger als andere. Ich glaube, es hat teilweise das Problem, dass man sehr viel abwägen muss. Und wenn man das Regelsystem, okay, das ist jetzt nicht so viel Regelsystem, aber wenn man das noch nicht wirklich gut kennt und weiß, wie sich die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Würfeln ergibt, dann kann das, glaube ich, als Anfänger ein bisschen schwierig werden. Also dann weniger wegen dem Spielleiten an sich, das ist nicht so viel anders als bei jedem anderen erzählerischen System, sondern wenn man das vorher auch noch nicht so oft gespielt hat, hat man manchmal etwas Probleme, das so sinnvoll zu leiten, wie man es gern möchte, weil meistens dann die Spielenden nichts hinbekommen, weil die Würfelwahrscheinlichkeit halt nicht so besonders doll ist.
Ja, ich kann mich da erinnern an eine Situation, wo ich das erste Mal Forbidden Lands gespielt habe mit den, ist ja ähnlich dasselbe Regelsystem in Wahrheit, mit dem, und also ich weiß es nicht, ob es bei Wesen Rüstungswerte gibt, aber ich kann mich erinnern, bei Forbidden Lands war eine aktive Rüstung, also ein verhinderter Schadenspunkt, der eine 6 vom Rüstungswert, also sprich, wenn ich 3 Punkte Rüstung gehabt habe und ich habe dann im Prinzip 3 sechsseitige Würfel gewürfelt, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dann war das in dem Sinn dann die Verhinderung des Schadens und das hat mitunter eine gewisse Eigendynamik. Das ist ein bisschen so in Richtung die ominösen 3W20 von DSA, die ja so bis zu einem gewissen Grad sehr schwer vorhersehbar sind.
Ja, bei Wesen, also dadurch, dass halt nur eine 6 ein Erfolg ist und wenn man irgendwie Stärke 2, das ist dann jetzt nicht so besonders viel, und dann irgendwie einen anderen Wert noch in 2, hat man 4 Würfel. Und wenn der von dem jetzt sehr viel abhängt, dann ist es natürlich mit 4 Würfeln eine 6 nicht ganz so einfach. Und dazu kommt, dass man kann schon Schaden nehmen, vor allen Dingen auch so eine Art geistigen Schaden, dadurch, dass man irgendwas nicht Einschätzbares oder Entsetzliches sieht. Also diese Wesen, wo man ja versucht, irgendwas mit denen zu regeln, also man will die jetzt nicht besiegen, sondern man will eigentlich immer dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt. Und das ist seltener im ich will dieses Wesen besiegen oder töten, sondern mehr, wie schaffe ich es, dass alle wieder sinnvoll nebeneinander herleben können. Mal muss man vielleicht was besiegen, aber das ist die deutliche Minderheit. Aber wenn man so etwas trifft, so ein Wesen, dann erschüttert das immer und dann kann man auch in Furcht ausbrechen oder wie bei Cthulhu eher Band in der Ecke sitzen, kurzfristig. Und das kann dann schon teilweise ziemlich gut eine Gruppe ausschalten. Also wir hatten Fälle, wo man halt einfach schlecht gewürfelt hat und dann rannten erstmal alle weg, obwohl sie eigentlich gerade sich um diesen kleinen Geist kümmern sollten. Das erinnerte uns dann sehr an die Szene von Ghostbusters in der Bibliothek am Anfang. Alle gehen rein und wollen den Geist suchen und der Auftraggeber steht dahinter und wartet und dann kommen alle erstmal wieder schreiend rausgerannt.
Gute Beschreibung, ja. Eine sehr gute Beschreibung. Ja, das Ghostbusters ist legendär.
Genau, und so fühlten sich, glaube ich, meine Spielenden da und ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht, sondern das war ganz ihr Würfeln.
Aber du hast jetzt was Wichtiges gesagt. Also bei Cthulhu, wenn man, ist jetzt so die Grundregel, wenn man etwas sieht und erkennt, was man, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat, wie das erste Mordopfer, den ersten Aufgehängten oder irgendwas Unnatürliches, dann habe ich das Problem mit der geistigen Stabilität. Hier sagst du, wenn das erste Mal wenn ich auf ein Wesen treffe, ist es ähnlich. Ist es grundsätzlich ähnlich jedes Mal, wenn ich als Ermittler, wenn ich jetzt eine Kampagne mache, dass ich auf so ein Wesen stoße, dass ich dann mit solchen Dingen konfrontiert bin? Oder kann ich das irgendwann mal lassen?
Es gibt Hilfen, die dafür sorgen, dass man sich schneller beruhigen kann. Also ganz klischeehaft der Priester, der sein Kreuz an die Brust drückt oder ähnliches, was einem hilft, das zu bestehen. Aber im Endeffekt hat man das Problem immer, wenn man ein Wesen trifft. Dafür aber wirklich nur bei Wesen und nicht wie bei Cthulhu, immer wenn irgendwas Gruseliges passiert. Ich erkläre das bei Cthulhu immer gerne, wenn man durch den dunklen Wald geht und hinter dem nächsten Baum springt jemand hervor und schreit Buh, dann ist das nicht übernatürlich, aber man würfelt vermutlich trotzdem auf geistige Stabilität, weil man sich erschreckt. Da kommt es dann halt einfach auf die Schwere an. Also der Freund, der hinterm Baum hervorspringt, der erschreckt man sich vielleicht ein bisschen. Wenn der gleiche Freund in blutigen Stücken vom Himmel regnet, gibt das halt mehr Stabilitätsabzug, aber es ist der gleiche Wurf. Und bei Wesen würfelt man halt wirklich nur, wenn es ein Wesen ist und nicht, wenn irgendwas merkwürdig raschelt hinter der Tür oder ähnliches. Und sehr viele Spielenden lernen das auch relativ schnell, wenn ich sage, oh nein, ich glaube, hinter der Tür ist es. Ich halte mir die Augen zu und versuche vorsichtig reinzugehen. Oder wir schicken den Priester vor. Das war auch immer sehr beliebt. Dass die halt schnell merken, also wir können ja wissen, dass da drin etwas vor sich geht, aber wir müssen es ja nicht zwingend anschauen.
Das Medusenproblem.
So in der Art.
Witzig, witzig, ja. Also ich möchte jetzt nicht spoilern von dem, was ich erlebt hatte, von dem Abenteuer, aber ich tippe mal drauf, dass es das war, was im Grundregelwerk war. Und es war natürlich in Absola ist es losgestartet, es war sehr interessant, sehr einfach. Es war für mich zum Teil etwas sehr kindlich, also eher wie eine Kindheitserinnerung. Und es war eigentlich mit nichts Furchtbarem verbunden. Also es ist also ein typisches Cthulhu, wo du jetzt irgendetwas so bom, bom, bom und dann ist es irgendwie ein Monster vor dir oder so. In keinster Weise. Also es ist sehr familienfreundlich, kommt mir vor.
Ja, das stimmt. Ich habe das immer gesagt oder oft erklärt, es ist deutlich ruhiger. Also man bleibt nicht mit dem Auto irgendwo liegen und plötzlich kommen irgendwelche Monster, wie das ja bei Cthulhu oft ist, oder man erbt mal wieder von irgendeinem ein Geisterhaus oder ähnliches oder verfluchtes Ding, sondern man weiß halt nur, da könnte irgendwas passieren. Irgendwas, was nicht gut ist oder irgendjemand ist verschwunden. Das ist ja alles jetzt nicht so direkt, was auf die Ermittelnden wirkt. Und manchmal weiß man halt auch nicht, ob da wirklich irgendwas Übernatürliches ist oder irgendwie was Menschliches, was ja auch irgendwas sein kann. Ich weiß nicht, das Abenteuer, was ihr gespielt habt, hattet ihr da den Auftrag, irgendwo hinzufahren oder seid ihr zufällig in einem Wirtshaus gelandet?
Ich würde Letzteres sagen aus der Überlegung her, aber ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, das ist schon ein halbes Jahr her ungefähr, irgend sowas, ja. Und ich weiß nur, dass wir es aufgrund der Spielzeit auch noch etwas reduziert haben vom Umfang.
Ah, okay.
Damit man die Welt ein bisschen kennenlernt und die Regelmechanik und ähnliches, weil wir überlegt haben, dass wir vielleicht von dem einen in das nächste System wandern oder wechseln und haben ein bisschen Abwechslung in der einen Runde gemacht, wer leitet oder was geleitet wird. Und haben das einmal als Zwischenspiel genutzt gehabt. Deswegen war das für einen Abend. Und ich glaube, dass das Abenteuer für 2 bis 3 Spielabende eigentlich eher gedacht ist. Also vom Umfang her, wir haben 2 Stunden immer, wo wir spielen am Abend, wenn wir spielen.
Ja, okay, das ist natürlich nicht viel.
Aber es geht nicht anders aufgrund der beruflichen Situationen und auch der Konzentration der Leute. Wir fangen um 8 an und dann sind wir um 10 fertig und die sind dann alle durch. Das ist ein bisschen blöd.
Das übliche Problem.
Aber so der Klassiker, so wie du gesagt hast, wäre das, man wird gerufen, man fährt wohin, irgendwo gibt es ein Thema als Ermittler von der Gesellschaft durch irgendjemanden, bitte schaut das an, prüft das, geht es dem nach und behebt die Situation.
Das ist zumindest das, was am typischsten innerhalb der Geschichte ist. Also ich glaube, dieses Startabenteuer, was ich meine, da landet man ganz zufällig irgendwo und stellt dann fest, dass da irgendwas nicht so ganz so ist, wie man denkt. Oder zumindest eventuell, weiß ich auch gar nicht mehr, ich habe das nie geleitet, weil als ich es gespielt habe, ist das so nach hinten losgegangen, dass ich keine Lust mehr hatte, es zu leiten. Da tue ich vielleicht im Abenteuer mit Unrecht, aber das ist ja manchmal so. Ja, aber das Typische ist wirklich, man hört wie auch immer davon, dass irgendwo etwas passiert ist. Also ob das nun in der Zeitung steht oder ob ein Kontakt irgendeinem was sagt, so etwas. Bei Bauarbeiten dieser Brücke bricht die Brücke ständig ein. Irgendwas muss da passieren oder so.
Flughafen Berlin. 100 Jahre später. Er steht noch immer nicht.
Vielleicht sollte man da denn jemand mal hinschicken und gucken.
Ja, das war ja so ein Running Gag der letzten 20 Jahre oder so. Es gibt in Österreich was Vergleichbares, das nennt sich Semmering-Basistunnel. Da wird auch schon seit zu vielen Tagen gebohrt und ähnliches. Ja. das würde dem gleichkommen wie in Berlin. Ja.
Als Hamburger kann ich immer noch sagen, unsere Elbphilharmonie ist jetzt wenigstens mal fertig. Hat halt auch, ich weiß nicht, doppelt so lange gebraucht wie geplant und war natürlich gefühlt fünfmal so teuer oder noch teurer. Also das Übliche von diesen ganzen Großbaustellen.
Ja, es gibt ja dann noch Stuttgart 21, da war ich vor einigen Jahren durch Zufall. Das ist auch eine sehr interessante Situation gewesen, ja. Na, war recht spannend. Aber kommen wir nochmal zurück auf Wesen. Kann es sein, dass es da schon sehr viele Publikationen gibt mittlerweile für Wesen?
Es geht eigentlich. Also es gibt das Grundregelwerk und mehr Regeln gibt es auch nicht. So, also es ist, weiß ich nicht, auch das übliche knapp 300 Seiten Buch. Sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Es ist auf Deutsch vom Uhrwerk Verlag relativ hübsch gemacht, mit so lineartigen Einband und auch hübschen Illustrationen. Und dann gibt es ein Quellenband für die Mysterien in Großbritannien und Irland. Gerade wenn man eher dort spielen will, super. Ich hoffe ja immer noch, dass es sowas auch irgendwann für Deutschland gibt. Ich schätze, dass Großbritannien, Irland ist für die ganzen englischsprachigen Spielenden gemacht worden, die halt auch nicht zwingend alle so gut mit Schweden zurechtkommen oder sich zumindest da nicht so auskennen. Und das ist, glaube ich, alles, was es an Quellenbänden gibt. Und dann gibt es zwei Abenteuer-Kampagnenbücher. Eins ist schon auf Deutsch übersetzt, schon länger. Das heißt, ich glaube, ich habe das hier irgendwo. Ja, der Mysterien. Ich habe es auf Englisch, weil ich nicht lang genug warten konnte, bis es auf Deutsch draußen war. Und es gibt auch ein neues Buch, was so als Kampagne spielbar ist, das irgendwas mit Mountain heißt. Das habe ich noch nicht gespielt, weil ich gesagt habe, das kaufe ich mir erst, wenn ich das andere mal durchgespielt habe. Aber ich glaube, das ist es. Es gibt einen Spielleiterschirm und Karten und extra Würfel, aber Publikation noch nicht mehr. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viel Fanabenteuer gibt.
Das heißt, es wird Zeit für ein Ressourcebuch für Deutschland, Österreich, Schweiz.
Das fände ich super, weil da kann man halt deutlich andere Dinge machen. Das Schwedische ist halt sehr skandinavisch. Ich komme damit super zurecht, weil ich halt sehr weit aus dem Norden von Deutschland komme und die Mythen, die wir hier haben, sehr oft auch irgendwie dänisch oder gar schwedisch sind. Also darum, wir haben keinen Wolpertinger. Aber Mittel- und Süddeutschland und dann halt auch Österreich hat ja noch komplett andere Sachen. Und die ganzen Grimms Märchen kann man da einbringen. Also wir hätten deutlich genug, um da irgendwas draus zu machen. Mal gucken. Also ich weiß nicht, ob von den Schweden selbst da etwas kommt. Ich weiß, dass die auf jeden Fall noch Sachen rausbringen wollen. Aber das letzte zur Spielemesse war das, glaube ich, da war es halt der Kampagnenband. Das Britische hatten sie als Crowdfunding gemacht. Das ist aber so ein Crowdfunding gewesen, was irgendwie nach 2 Stunden zustande gekommen ist. Also so das Übliche.
Ja, das Übliche für die Schweden momentan, ja.
Ja, also für ja viele, die das so machen. Ich weiß nicht, ob die dann was Deutsches planen oder ob Uhrwerk das selbst machen darf. Das wäre ja natürlich auch schön, weil man dann eventuell auch jemanden hat, der sich damit schon auskennt.
Ja, also wenn es du Uhrwerk Verlag machen könnte, oder ihr, je nachdem, wäre das sicherlich von Vorteil für die Fans von Wesen. Das bedeutet, du hast da den englischen Kickstarter, also für das englische Resourcebook, noch nicht angesehen. Oder war der Kickstarter erst im Herbst?
Für welches?
Für das Großbritannien-Irland.
Das ist schon ausgeliefert, das ist schon... Das habe ich schon hier. Ah, okay. Das habe ich mir schon angeguckt. Aber dieses Lost Mountain Saga heißt das letzte Kampagnenbuch. Das ist, glaube ich, im Herbst rausgekommen. Das habe ich auf der Spielemesse auch gesehen, weil unser Stand direkt gegenüber von denen war.
Gefährlich.
Das fand ich sehr gefährlich. Ich habe mich aber zusammengerissen und nur auf der anderen Seite bei System Matters Dinge gekauft. Wie das halt sehr gefährlich ist. Aber ich weiß, dass Oliver mindestens den Spielleiterschirm gekauft hat. Und ich glaube sogar auch die Kampagne.
Haben wir sonst noch irgendwas über Wesen zu erzählen, was wir noch ausgelassen hätten? Oder würde ich schon, wenn man noch ein bisschen mehr erzählen würde, schon zu viel anteasern, was noch für Möglichkeiten sein könnten?
Also man könnte natürlich ganz viele Geschichten erzählen, was man da schon alles gespielt hat. Aber das könnte dann wirklich irgendwelche Dinge vorwegnehmen. Es ist halt nur wirklich, es ist sehr frei, weil man in diesen Rahmen, da ist eine Society, die sich drum kümmert, wo irgendwelche Wesen ein Problem darstellen. Und zwar meistens dadurch, dass Menschen irgendwas geändert haben. Da ist halt eigentlich alles möglich. Und jeder kann sich halt auch seinen Flair da reinbringen, ob man mehr actionlastig möchte. Wobei das, glaube ich, auch ziemlich tödlich sein kann bei Wesen. Wie viel detektivisch, ob man mehr Cthulhu-artig dann in alten Bibliotheken erstmal sucht oder sich lieber mit den Leuten der Umgebung unterhält, was passiert ist. Also da ist wirklich alles möglich.
Das heißt aber, die Definition dieser Geheimgesellschaft ist sehr freigelassen.
Es ist halt wirklich nur beschrieben, die kümmert sich um solche Dinge. Es gibt so ein bisschen Hintergrundgeschichte, aber von der Idee her, ist das wirklich, ja, du hast eine alte Dame auf der Straße getroffen, die hat gesehen, du kannst diese Wesen sehen. Das kann nämlich auch nicht jeder. Und deshalb bist du prädestiniert dafür, dich drum zu kümmern. Und hier hast du den Schlüssel für die Eingangstür und dann mach jetzt mal.
Also so, wie man sich vorstellt, wie man die Villa übernehmen möchte.
Genau.
Ja, wie gesagt, das ist eigene Erfahrung. Ich meine, du hast ja damals schon sehr, sehr davon geschwärmt von Wesen. Ich aus eigener Erfahrung muss sagen, es war ein sehr ruhiges Spiel, also nicht so actionlastig, wie eine klassische D&D oder DSA-Session sein kann. Im Vergleich dazu auch ruhiger als wie Cthulhu. Und dennoch sehr interessant, weil es das Abenteuer, das wir spielten, sicherlich irgendwo im Inneren von Schweden, also von der Region Schweden war. Und jeder, der die Landschaft von Schweden kennenlernen durfte bis dato, weiß, okay, da kann man stundenlang fahren und man sieht nur eine rote Hütte und dann wieder mal eine rote Hütte. Und das war's. Und also, genau. Wer abgeschieden leben möchte, zieht nach Schweden, weil man darf auch nicht schnell mit dem Auto fahren. Deswegen dauert jede Reise eine Ewigkeit. Es hat uns allen sehr gut gefallen. Und nachdem das Regelsystem auch sehr einfach und überschaubar war, mit den Sechsern von den sechsseitigen Würfeln, war das auch natürlich für auch alte Hasen sehr einfach zum Umsetzen und wir hatten viel Spaß. Und es war mal was anderes gegenüber den klassischen Systemen, die wir sonst gespielt hatten. Ich kann es aus meiner Sicht ja eigentlich an jeden empfehlen, der sich sehr intensiv mit Märchen auseinandersetzt. Also Grimms Märchen, Hauf, Andersen. Aber das ist so, das hat mich an das sehr, sehr stark erinnert. So, das ein bisschen so wie die Spiderwicks, glaube ich, war das der Kinofilm so in die Richtung. Und es war ein sehr nettes Abenteuer, ein sehr nettes Erlebnis.
Ich finde auch, jeder kann sich das mal anschauen, der jetzt nicht nur zwingend der Held mit dem Schwert sein möchte. Wer das möchte, für den bringt Wesen auf keinen Fall was. Aber alle anderen, gerade die, die gerne eine Geschichte erleben und vielleicht irgendwie was herausfinden wollen, das muss ja nicht irgendwie der Mordfall sein oder so, sondern halt, es gibt ein Problem und wir versuchen etwas herauszufinden. Wir müssen überlegen, wir müssen nachdenken. Das ist ja schon etwas, was viele würfellastige Systeme nicht zwingend haben, weil man da schon ausgelastet ist mit jedes Mal Attacke, Parade oder ähnliches Würfeln. Das kann halt auch super sein, da ist Wesen halt nur ein komplett anderer Fokus. Darum natürlich auch ganz prädestiniert für Leute, die ihre Charaktere ausspielen wollen. Weil man halt, wie du gesagt hast, Zeit hat. Oft ist es auch irgendwie nicht so gehetzt. Also es gibt Abenteuer, die das dann irgendwann sind. Aber sehr oft weiß man am Anfang gar nicht, was los ist und hat gefühlt halt ewig viel Zeit. Und das lohnt sich dann, wenn man eh gerne seinen Charakter ausspielt, dann irgendwie das sowieso noch damit einzubringen. Während man dann bei, weiß ich nicht, DSA, wenn man das möchte, dann gerne mal den ganzen Abend in der Taverne rumsitzt, macht man das hier während des Spiels. Also dann kann man gleich beide Dinge verbinden. Und ein bisschen actionlastiger kann man es zwar auch spielen, aber wenn man halt wirklich gerne mit dem Schwert oder irgendwie kämpfend was machen möchte, dann sind, glaube ich, andere Systeme praktischer.
Ja, ich glaube auch, weil du meintest, DSA und in der Taverne, ja, man muss mal im Prinzip die Zechenproben fünfmal machen und dann ist eh schon eine halbe Stunde vorbei.
Genau.
Zwecks ausrechnen, Würfel finden, auswerten, Talent finden auf dem Charakterbogen. Und bei Wesen ist ja der Charakterzettel, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr, sehr klein und überschaubar.
Ja, das ist sehr überschaubar. Grundwerte und ein paar Fertigkeiten und das reicht eigentlich schon. Und noch so lustige kleine Dinge wie eine Art Fokus, was das Taschentuch der Geliebten sein kann oder die Hasenpfote, um etwas zu haben, was man dann festhalten kann und sich drauf konzentrieren oder ja, drücken, wenn irgendwie was gerade passiert. Sowas ist dann da noch drauf.
Das heißt, ich kann mich noch erinnern, das hat er früher mal die Peanuts gegeben, das ist aus unserer Zeit, die kennst du auch noch, und er hat so den Leinl gegeben mit der Schmusedecke. Die Schmusedecke wäre dann im Prinzip genau das.
Genau, so, sowas steht explizit auf dem Bogen drauf und kann man mehr einbringen oder weniger. Regeltechnisch gibt's da zwar eine Grundlage, ich glaube, es ist einmal dann im Abenteuer oder ähnliches. Weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber wenn man halt gerne sowas macht und es halt auch in die eigene Story einbringt, ach, ich greife jetzt wieder das Kreuz um meinen Hals oder das Amulett, was mir jemand geschenkt hat, dann passt es halt auch eigentlich relativ gut zum Flair.
Ja, Melanie, ich sage danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Danke, dass du über den Verlag gesprochen hast und auch über die Hürden des Kickstarters. Das ist ja derzeit oder generell mit Kickstarter. Mir hat mal ein Bekannter gesagt, wer Kickstarter hat, hat kein Leben.
Ja, ich glaube, es unterscheidet sich auch nicht, ob man Kickstarter nimmt oder eins der anderen Portale in Deutschland. Es ist oft Startnext. Wir wollten explizit Kickstarter, weil wir auch durchaus vorhaben, noch mehr Systeme zu veröffentlichen. Und dann ist es gerade amerikanischen Verlagen sehr wichtig, dass man schon mal ein Crowdfunding erfolgreich durchgeführt hat. Selbst wenn man ihr System gar nicht vorhat, im Crowdfunding zu machen. Und darum fanden wir, um das zu zeigen, Kickstarter praktischer, weil wir nicht so sicher waren, ob man irgendeinem Klischee amerikanischen Verlag eine deutsche Plattform präsentieren könnte.
Verstehe ich, ja. Verstehe ich. Apropos, was kommt oder darfst du schon spoilern, was steht als nächstes auf der Liste?
Also ganz spruchreif ist gar nichts. Wir haben mit City of Mist eigentlich noch genug, weil da gibt es noch genügend andere Bücher. Erstmal das Spielleitungsbuch, also das auf jeden Fall und auch hinterher gibt es eigentlich noch andere Sachen. Parallel haben wir durchaus einige Systeme im Blick. Der gleiche amerikanische Verlag, Son of Oak, hat noch andere Systeme, gerade auch ein Crowdfunding für ein Fantasy-System, was im gleichen Setting wie City of Mist spielt. Ja, aber das wollen wir uns alles erstmal angucken, weil bis da irgendwie was mit Regeln und Ähnliches klar ist, das weiß man ja nie. Es gibt Queers, was ein queeres, sehr buntes, kitschiges System ist, wo man mit Empathie gegen Ignoranz und Intoleranz kämpft. Das wäre so ein typisches One-Shot-Ding. Es ist auch nur ein Buch, mehr gibt es nicht. Also das könnten wir uns durchaus noch vorstellen. Und ansonsten haben wir auch von anderen Verlagen so ein bisschen was angefragt, aber ist es nicht ganz so einfach, weil gerade amerikanische Verlage oft glauben, dass der deutsche Markt ungefähr so groß ist wie der englische oder der englischsprachige und dementsprechend hohe Lizenzkosten wollen. Und da können wir nur sagen, ja, also ist es unwahrscheinlich, dass eine deutsche Erstauflage 8000 Stück beinhaltet. Das ist eher so sehr unwahrscheinlich. Und dann können wir sicherlich auch nicht den Vorschuss dafür zahlen. Und ja, mal gucken.
Ist verständlich, ja. Ja, das ist, die Wahrnehmung ist schon mitunter sehr spannend. Aber wie gesagt, Melanie, danke dir. Danke für die Einblicke. Und wenn ihr das nächste große Ding landen werdet, werden wir uns sicher wieder sehen und hören.
Sehr gerne. Ich bin immer gerne hier.
Danke dir.